Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge des Drops-Podcastes Drops Online. Wir sind heute hier gemeinsam mit unserem Praktikanten Noah Zippel. Wir haben am Hörer Prakash Weigand und ich bin Maria Kielic, Drogenberaterin der Drops und aktuell Einrichtungsleiterin. Ich freue mich, dass wir hier zusammengefunden haben und wir möchten uns heute über das Thema Chemsex unterhalten. Bevor wir aber starten, fände ich es richtig gut, wenn wir uns noch mal vorstellen würden. Noah, magst du vielleicht, weil du jetzt so zum Team Drops gerade gehörst, einmal sagen, wer du bist, dass unsere HörerInnen das wissen?
Ja, mein Name ist Noah Zippel. Ich bin Student der sozialen Arbeit, aktuell als Praktikant in der Drops. Genau, und ich freue mich auf unser heutiges Interview mit Prakash.
Ja, Prakash, jetzt folgst du nochmal. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du beruflich machst, wie es kommt, dass du uns heute was zu dem Themenbereich erzählen kannst?
Ja, also Prakash aus Berlin. Ich bin ausgebildeter Heilpraktiker für Psychotherapie, habe 18 Jahre lang für die Deutsche AIDS-Hilfe, für dieses Präventionsprojekt Ich weiß, was ich tue, als Ehrenamtler gearbeitet. Ich habe im Zuge meiner psychotherapeutischen Ausbildung dann noch einen KISS-Trainer gemacht, das heißt Kontrolle im selbstbestimmten Substanzkonsum. Also das ist eine Art und Weise, mit kontrolliertem Konsum umzugehen, weil ja das sozusagen nicht für jeden die Abstinenzgeschichte die richtige ist. Ich war früher noch Biotechnologe in der Infektiologie und Molekularbiologie und arbeite aber momentan eigentlich als Einzelhandelskaufmann Teilzeit.
Vielen Dank, das klingt total umfangreich und jetzt hättest du das Leben von ganz vielen schon gelebt, so viele verschiedene Bereiche, in die du reingeguckt hast und ein umfangreiches Wissen auch dir in den unterschiedlichsten Settings aneignen konntest. Jetzt hatten wir ja vergangenes Jahr unseren Fachtag zum Thema Chemsex. Du warst einer der Vortragenden. Wir waren sehr begeistert davon, wie nahbar und ehrlich und du alles in dem Bereich vorgestellt hattest für die Fachpersonen, die da gekommen sind. Wir würden uns jetzt wünschen, wir würden das auch ein bisschen in die breitere Masse streuen können. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das Thema nochmal in unserem Podcast aufnehmen, wo wirklich neben dem Fachpersonal quasi auch unsere Klientinnen hierzu einmal hören können oder auch alle Interessierten. Genau, und vielen wird der Begriff Chemsex jetzt vielleicht erstmal gar nicht so viel sagen. Was können sich die HörerInnen darunter vorstellen?
Ja, da würde ich vielleicht nochmal kurz zu meiner Person noch das Letzte ergänzen, warum sozusagen dieses Thema auch speziell für mich interessant ist. Ich habe früher eben auch konsumiert, würde mich jetzt immer noch als kontrollierten Konsumenten bezeichnen und habe da halt auch relativ viel Erfahrungen, was in der Szene oder den Szenen so passiert. Sprich, habe jetzt nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Erfahrungen dahingehend. Und ja, deswegen kann ich da eben einfach auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, sage ich jetzt immer mal, plaudern. So. Mhm. Der Begriff Chemsex selber hat sich entwickelt aus der Notwendigkeit heraus, dass das sozusagen ein Phänomen ist, was immer mehr und mehr aufgetaucht ist. Das war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wurde der Begriff so 2017, 2018 geprägt von David Stewart aus England. Der hat damals allerdings diesen Begriff noch etwas ziemlich eng gefasst. Er meinte, dass es sich dabei eben um den Konsum von Methadon, GHB, GBL und Crystal Meth im Zusammenhang mit schwulen Sex handelt. Heutzutage, finde ich, ist es zwar immer noch das Basic sozusagen, aus dem sich das herausentwickelt hat, aber zum Sex werden eben nicht nur diese Drogen oder Substanzen genutzt, sondern eben auch andere. Und Chemsex ist dann, ja, man könnte auch sagen, Chemsex ist die absichtliche oder geplante sexuelle Handlungen unter Einfluss psychoaktiver Substanzen einer oder mehrerer Personen gleichzeitig. Und wie das dann dazu kommt, ist eben auch ja, sehr multifaktoriell, wie wir so schön im therapeutischen Kontext sagen. Also es gibt die verschiedensten Herangehensweisen, wie es denn dann zum Chemsex per se kommt.
Kannst du da ein bisschen tiefer eingehen, wie Menschen denn, ja, du hast gerade gesagt, multifaktoriell, also wie sie damit das erste Mal in Berührung kommen?
Also das erste Mal kommt dann natürlich darauf an, ich denke jetzt mal, es hat mit den Leuten zu tun und den Settings beziehungsweise den Orten, an denen man sozusagen ist. Ich denke, für die große breite Masse ist einer der größten Begegnungsorte natürlich irgendwie Cruising-Orte, wo es jetzt eben explizit darum geht, Sex zu haben, was ja hier in Berlin auch sehr breit gestreut ist. Also da gibt es dann zum Beispiel das Laboratory, was verschiedenste Partys anbietet mit verschiedensten Themen. Da kann man natürlich erstmal jemanden begegnen, wo man sich denkt, oh, der ist aber gut drauf, ja, oder vielleicht auch ein bisschen seltsam drauf, oder warum kaut er die ganze Zeit rum oder so. Also es kommt dann auch immer auf die Dosis an, die dann Menschen konsumieren. Und das sind so Berührungspunkte, sage ich jetzt mal, wo man vielleicht selber noch gar nicht so weiß, dass es sich um Substanzkonsum handelt. Wo es dann ein bisschen konkreter wird, ist natürlich auch die weit verbreiteten Sexpartys in der Welt. Wenn man dann irgendwie auf eine Sexparty kommt und das auch vorher nicht kommuniziert worden ist, dass wir halt, dass da Substanzen konsumiert worden sind, was dann doch bei, ich würde jetzt mal schätzen, so 80 bis 90% aller Sexpartys werden Substanzen konsumiert. Und wenn man da eben als Neuling hat sowas noch nicht gemacht und kommt dann dahin und dann denkt man sich erstmal nichts und fängt vielleicht irgendwie an und dann wird ein Päuschen gemacht und liegt auf einmal auf dem Tisch irgendwelche Substanzen rum und es wird was gezogen. Ne? Also das sind so Möglichkeiten. Aber natürlich auch eine andere Möglichkeit ist auch einfach, man geht ja auf Party zum Tanzen und schleppt jemanden ab und derjenige ist halt unser Substanzkonsum und wenn man sich damit nicht so richtig auskennt, dann fällt einem das vielleicht erstmal gar nicht so auf. Und wenn man den dann zu Hause hat, dann fragt er vielleicht, ob er irgendwas nehmen kann oder ob man vielleicht auch was nehmen möchte. Also das sind ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo sowas zustande kommen kann, sage ich jetzt mal.
Okay, und inwieweit beeinflusst Chemsex dann mitunter auch das Konsensverhalten und die Grenzwahrnehmung?
Dadurch, dass Substanzen ja enthemmend sind, ist es halt so, dass natürlich da sich auch Grenzen aufweichen, ob das jetzt die eigenen oder die anderen sind. Dementsprechend, ja, ist es natürlich wichtig, wenn man Chemsex praktizieren möchte, ist es ja wichtig, sozusagen erstmal allgemein zu informieren, meiner Meinung nach zu informieren, ne? Also Wissen ist Macht, Unwissen macht ohnmächtig, ist immer so ein bisschen mein Spruch. Und da gehört dann natürlich auch die Begrifflichkeit Konsens und Gegenseitigkeit und Einverständnis dazu, weil, wie gesagt, Substanzen eben enthemmend sind, da die eigenen Grenzen aufweichen können. Was mir dann halt zum Beispiel, beziehungsweise ich habe mich in den frühen 20ern mit diesem Begriff erstmal noch gar nicht zum Beispiel auseinandergesetzt, ja, weil da habe ich erst gemacht, getan, was ich wollte und wenn dann irgendjemand was getan hat, was ich nicht so toll fand, habe ich halt Nein gesagt oder ja, manchmal habe ich aber auch Dinge über mich ergehen lassen. Ja, das ist, deswegen finde ich, ist es natürlich wichtig, dass man sich mit dem Begriff auseinandersetzt, um dann in solchen Situationen gefestigt zu sein und zu sagen zu können, okay, das will ich nicht, bis hierhin und nicht weiter oder ja, nee, komm, lass uns weitergehen, ich probiere das jetzt aus, weil, wie gesagt, die Substanzen eben schon einen ja, verleiten will, weiß ich nicht, ob ich jetzt verleiten sagen würde, aber ja, man macht vielleicht eben einfach mal Dinge, die man vorher nicht gemacht hat. Also wenn jetzt einer einem auf einmal irgendwie die Hand hinten reinschieben möchte, was man vorher noch nie hatte, und das kann halt auf Substanzen A einfacher gehen, weil sie eben auch das Empfinden verändern. Aber ob man das dann auch wirklich will, ist dann die andere Frage. Also das sind schon Dinge, wo man sich damit beschäftigen sollte, um dann in der Situation damit klarkommen zu können.
Ich stelle mir da halt auch so ein bisschen die Frage, dass wenn ich jetzt beispielsweise mich bewusst für den Konsum und den darauffolgenden Sex entschieden habe, inwiefern meine Urteilskraft halt dann beim Nachlegen noch die ist, die es am Anfang war. Im Sinne von, ist dann der Konsens immer noch der gleiche oder inwiefern kann er der gleiche sein wie ganz am Anfang und können dann auch innerhalb der Session, nenne ich es mal, im Verlauf über mehrere Stunden dann auch Dinge passieren, die ich im Eingangs gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die passieren können. Also meine Frage dazu ist, gibt es innerhalb des Abends oder der Nacht oder der Tage auch eine gewisse Struktur, die auch Schutz bieten könnte, die oder möglicherweise Menschen, die dabei sind, die Acht geben, dass da unter Einfluss der Substanzen dann keine Entscheidungen getroffen werden, die im Nachhinein dazu führen, dass ich mich damit nicht mehr wohlfühle?
Ja, da sprichst du dann, denke ich, einfach mal das allgemeine Setting drauf an, ne? Also bei Substanzkonsum habe ich ja damals auch gesagt, dass so das kleine 1x1 Drug-Set-Setting, das heißt, Drug ist erstmal alles über die Droge selbst, soll ich wissen. Das Set ist dann alles, was ich physisch mit dabei habe, also Safer-Use-Materialien, vielleicht auch irgendwelche Notfallmaterialien etc. pp. Und das Setting besteht dann aus zwei Faktoren, dem sozialen und dem lokalen, sprich das Soziale ist mit wem mache ich das, ja, mit wie vielen, mache ich das jetzt nur mit einer anderen Person oder ist es eben, wie gesagt, auch eine Gruppensexparty vielleicht mal, und das Lokale ist dann, wo passiert das? Passiert es im privaten Umfeld, passiert es in einem Sexclub oder sonst irgendwie wo was, und je nachdem, was da zusammenkommt, ist es natürlich, sind mehr Ressourcen oder weniger Ressourcen da, ja. Ressource in dem Sinne ist damit gemeint, ist jemand da, der aufpasst oder muss ich selber auf mich aufpassen? Gibt es irgendwelche Regeln? Ja, also bei Sexclubs, die haben natürlich meistens irgendwie Awareness-Regeln und Konsensregeln, und wenn dann jemand dagegen verstößt, dann muss da sozusagen sagen die Clubs, dass sie halt sozusagen sich mit drum kümmern. Da kann man dann von eben, wie gesagt, vorher gucken, okay, wenn solche Sexpartys offiziell irgendwo angeboten werden, haben diese Veranstalter dann eben auch ein Regelwerk dafür oder haben sie das nicht? Wenn sie es nicht haben, dann muss man natürlich sehr viel mehr selber in die Verantwortung gehen, wobei ich auch sagen muss, die Verantwortung immer komplett abgeben, sollte oder kann man eigentlich gar nicht, weil jemand anderen die Entscheidungen für einen selbst machen zu lassen, das ist ja eigentlich nicht wirklich möglich, weil woher soll derjenige wirklich 100% wissen, was du willst, vor allem wenn das jetzt nicht gerade eine Person ist, die mit der du jahrelang schon befreundet bist oder sowas, sondern irgendeine fremde Person, dann ist es ja eher unwahrscheinlich, dass die dann wirklich dementsprechend auch handeln oder aufpassen. Deswegen gibt es aber eben Awareness-Regeln, Awareness-Teams, aber eben vielleicht auch die Selbstverantwortung, die da eben meiner Meinung nach nie wirklich abgegeben werden kann oder sollte.
Ja, welche Auswirkungen haben denn Stigmatisierung und gesellschaftliche Vorurteile auf Menschen, die Chemsex praktizieren? Ich denke da insbesondere an Missverständnisse, Vorurteile, aber auch gesellschaftliche Diskurse.
Also ich denke, dadurch, dass Substanzkonsum oder Drogenkonsum, wie es ja im allgemeinen umgangssprachlich benutzt wird, immer noch sehr stigmatisiert ist, was eben aufgrund dieser ganzen Entwicklung von Substanzkonsum ist, weil früher war der ja teilweise sogar en vogue, also in den 1920ern waren Koks-Partys in der High Society total angesehen. Heute, wenn irgendwo jemand Substanzen konsumiert, dann ist er gleich drogenabhängig. Ja, so, und das ist auch diese Begrifflichkeit mit kontrollierter Konsument ist immer noch nicht wirklich angenommen worden, auch bei vielen Therapeuten noch nicht. Und da gibt es natürlich immer noch viele Stigmatisierungen. Und diese Stigmatisierung führt natürlich dazu, dass man solche Dinge im Versteckten, im Verborgenen tut. Man kann schlecht heute, also Sexclubs können schlecht irgendwie sagen, ja, wir machen heute hier eine Campsex-Gruppenparty, ja, weil dann steht halt gleich die Polizei vor der Tür, weil das ja immer noch illegal ist alles. Und durch diese Illegalisierung macht es uns Präventionisten natürlich auch unheimlich schwer, die Leute A zu erreichen, weil dann solche Sexpartys oder solcher Chemsex eben im Verborgenen, im Privaten, zu Hause hauptsächlich passiert. Natürlich werden Substanzen auch konsumiert in öffentlichen Räumen, aber nie so offen und offensichtlich und offiziell vor allem, wie es denn dann eigentlich die Realität ist. Und ja, wie gesagt, das macht es halt unheimlich schwer, weil wenn dann, also gerade Prävention ist ja dafür da, den Leuten eine Unterstützung zu bieten, dass sie eben nicht sozial abrutschen, dass sie nicht in die Suchtabhängigkeit abrutschen. Wobei das natürlich auch wieder viele Faktoren hat. Nicht jeder ist durch Prävention geschützt vor einem Abrutsch in die Suchterkrankung. Also das muss man auch dazu sagen, manche Leute sind einfach prädestiniert dafür, ob das jetzt eben soziale Prägungen oder genetische Merkmale hat. Deswegen ist es auch wieder so eine ganz schwierige Sache und je offener und legaler eigentlich Substanzkonsum gelebt werden könnte, umso weniger Abhängigkeiten und Probleme würden dadurch entstehen, was man ja auch in Portugal sieht, die ja eigentlich die Vorreiter sind. Die haben ja viele Dinge legalisiert. Da zeigen die Statistiken eben nicht das, was alles immer ja heraufbeschworen wird, von wegen, ja, viel mehr Drogentote und viel mehr dies und viel mehr jenes. Im Gegenteil, die haben gezeigt, dass die Suchterkrankungen runtergegangen sind, dass Todesfälle durch Substanzkonsum runtergegangen sind, dass durch das offene Umgehen mit dem Thema gar nicht mehr so viel das Interesse besteht. Deswegen diese Stigmatisierung meiner Meinung nach eigentlich auch ja, dieses Verbotene sogar fördert, dass Menschen Substanzen konsumieren wollen oder es ausprobieren wollen, weil es halt nicht erlaubt ist.
Ich als Praktizierende in der Suchtberatung frage mich, und du hast da den viel, viel besseren Einblick, auch wenn ich Klienten auch schon hatte, die wegen eines problemhaften Konsums im Kontext vom Chemsex bei mir waren, aber vielleicht kannst du nochmal aus der Perspektive der Praktizierenden von Chemsex sprechen. Was würden die Menschen sich denn von einer Suchtberatungsstelle für so zielgruppensensible Angebote wünschen? Gibt es da was, was vielleicht auch in Berlin schon gemacht wird, was wir hier in Sachsen-Anhalt in Halle da auf dem Schirm behalten sollten?
Also was es jetzt in Berlin ja schon gibt, ist zum Beispiel das Drug-Checking. Ansonsten habe ich ja schon angesprochen, dass im therapeutischen, aber auch im Beratungskontext natürlich oft immer noch nicht die akzeptierende Haltung praktiziert wird. Ja, dieses der Mensch entscheidet sich für dieses Leben oder eben auch nicht. Vielleicht hat er auch eine Suchterkrankung und kann sich nicht so wirklich entscheiden, aber selbst dann ist eine akzeptierende Haltung das Nonplusultra. So, und was sozusagen neben der akzeptierenden Haltung auch noch wichtig ist, dass natürlich Berater und Therapeuten auch Ahnung davon haben, was da passiert. Weshalb ich, sage ich jetzt mal, ich arbeite momentan noch nicht offiziell als Therapeut, aber ich habe halt meine eigenen Substanzerfahrungen gemacht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, was das bedeutet. Und das ist natürlich ist für viele Konsumenten meiner Meinung nach auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn sie mit jemandem reden, das Gefühl haben, der weiß auch wirklich, worum es geht und was das für Auswirkungen hat, beziehungsweise wie sowas ja funktioniert. Weil meine Erfahrung halt auch oft ist, dass halt Berater vielleicht sogar die akzeptierende Haltung haben, aber halt überhaupt gar keine Erfahrung haben, was Substanzkonsum angeht. Und das ist natürlich, ich sage jetzt nicht, dass jeder Therapeut und Berater irgendwie Substanzen konsumieren soll, aber sich zumindest in solchen Welten mal bewegen sollte, um Erfahrungen zu sammeln, um das mitzuerleben, was da passiert. Ja? Und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der oft noch fehlt.
Also in die Lebenswelt der Menschen
eintauchen,
daran teilhaben, um besseres Verständnis zu bekommen. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein allgemeiner Punkt, der wahrscheinlich nicht nur auf Chemsex sich beziehen kann, sondern egal in welchem Bereich man in der sozialen Arbeit oder Pädagogik tätig ist, ist es wahrscheinlich immer gut, sich da besser reinfühlen zu können, ja.
Schon im Allgemeinen hast du recht, aber gerade was das Thema angeht, weil das halt so speziell ist, ja, und weil sich die Leute, weil halt Substanzen das Verhalten ändern und das ist was, das kann man theoretisch nicht erfassen, das muss man wirklich erlebt haben und da reicht es ja auch im Prinzip dann schon mal, wenn man irgendwie in einen elektronischen Club geht irgendwie und weil da auch viel Substanzen konsumiert sind und sich mit den Leuten beschäftigt und jetzt da geht es jetzt nicht um Chemsex per se, aber eben um Substanzkonsum und da kann man dann schon sehr viel mitkriegen.
An der Stelle würde ich mich auch noch dafür interessieren, welche Rolle die Community eigentlich selbst in der Unterstützung spielt. Gibt es da beispielsweise Peer-to-Peer-Angebote oder ähnliches?
Also, soviel ich weiß, ja, gibt es Peer-to-Peer-Angebote von der AIDS-Hilfe, das ist das sogenannte Buddy-Programm. Das ist zwar hauptsächlich auf HIV ausgelegt, aber meiner Meinung nach ist da auch gerade was am Wachsen, was eben Substanzkonsumenten angeht. Ansonsten, ja, würde ich sagen, ist Peer-to-Peer dann schon eigentlich etwas, was man lebt, wenn man eben auf solchen Gruppensex-Partys ist, weil man da natürlich mit Konsumenten und der Lebensrealität direkt konfrontiert ist. Und da findet natürlich auch ein Austausch statt von wegen, hey, was ist der Unterschied zwischen 3-MMC und 4-MMC und wie wirkt das und bla. Also da tauscht man sich schon auch aus.
Mich würde gerade noch interessieren und auch, weil ich es schon in der Beratung erlebt habe, aber was da vielleicht deine Erfahrungen sind, wenn ein Mensch die Erfahrung mit Chemsex gemacht hat, inwiefern hat das Auswirkungen auf dessen allgemeine Sexualität, auch abseits von Substanzkonsum und Sex?
Wenn man mich fragen würde, würdest du es nochmal machen, Substanzen in den frühen 20ern zu beginnen, weiß ich nicht. Ich würde, glaube ich, eher sagen, naja, vielleicht auch nicht, weil meiner Meinung nach, so mein Empfinden, mein persönliches Empfinden ist, wenn man einmal mit Substanzen angefangen hat, dann werden die einen irgendwie das ganze Leben lang begleiten. So, und das ist dann sozusagen, das weiß man vorher vielleicht einfach immer nicht so richtig. Dementsprechend, wenn ich jetzt von mir erzähle, ich habe, wie gesagt, in meinen 20ern relativ viel konsumiert, hatte aber nie irgendwelche Suchterkrankungen oder soziale Abstiege oder sowas. Werde natürlich jetzt auch älter und je älter man wird, umso mehr Nebeneffekte erlebt man natürlich. Das heißt, Substanzen bringen einen ja künstlich in einen euphorisierten Zustand. Das hat dann was mit der Gehirnchemie zu tun, mit den sogenannten Neurotransmittern, die einen dann eben sehr stark ausgeschüttet werden und dann in diese euphorischen Zustände katapultiert. Was dann eine ganz natürliche Reaktion des Körpers ist, ist, dass er dann eine Erholungsphase danach braucht, um eben diese Neurotransmitter auch wieder zu reproduzieren, wieder ein gewisses Level aufzubauen. Und das führt dann natürlich über kurz oder lang auch zu depressiven oder ähnlichen Zuständen. Nicht jeder wird depressiv, der Drogen konsumiert, aber viele konsumieren eben auch Drogen weiter, um diese depressiven Zustände nicht zu erleben, wodurch sie dann in eine Substanzabhängigkeit reinrutschen können. Das sind natürlich so Sachen, das weiß man vielleicht vorher nicht. Und wenn ich jetzt wieder auf meine persönliche Erfahrung zurückgehe, ich kann oder will es mir auch gar nicht mehr leisten, irgendwie von Donnerstag bis Montag Substanzen zu konsumieren. Wenn ich konsumiere, dann brauche ich immer 3, 4, 5 Tage danach eigentlich, sag ich jetzt mal, frei, um eben mich um mich zu kümmern, um mich um meinen Körper zu kümmern. Man kann das Ganze ein bisschen abfangen, indem man Nahrungsergänzungsmittel zu sich führt, die dem Gehirn helfen, diese Neurotransmitter schneller aufzubauen. Solche Möglichkeiten gibt.
Ich würde noch mal gerne auf den Punkt eingehen, wo du vorhin gesagt hast, mit den möglichen Risiken und dergleichen. Aber was sind denn deine Erfahrungen, was denn die Risiken und Schäden mindern könnte dann? Also gerade im Sinne von, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt noch mal gefragt werden würde, wahrscheinlich würde ich so nicht machen in meinen 20ern. Was wäre denn, wenn du es trotzdem so machen würdest, etwas, was du deinem jüngeren Ich sagen würdest, auf was achte denn mehr, welche Risiken hab mehr im Blick oder was musst du tun, damit sich die Schäden mindern?
Ja, da fällt mir spontan eigentlich das ein. Also ich hatte ja mich infiziert mit HIV und Hepatitis damals, was ich doch auch auf den Substanzkonsum, denke ich, zurückführen kann, teilweise zumindest. Sprich, also sich da auch wirklich, was ich vorher schon gesagt habe, informieren über die Substanzen, was machen die und Co., aber eben auch, schauen dann meine Safer-Sex-Praktiken aus, wie übertragen sich gewisse sexuell übertragbare Krankheiten, ob das jetzt Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion, Blut zu Blut, Mikrorisse etc. pp. Sind, um da dann eben zu verhindern, dass man, wenn man Substanzen konsumiert, sich eben dann noch irgendwelche sexuellen Krankheiten einfängt. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, aber wie gesagt auch einfach dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, Wissen ist Macht und Wissen macht ohnmächtig.
Dazu passt eigentlich noch ganz gut, welche Rolle denn eigentlich auch Aufklärung, Tests und Schutzmaßnahmen im Rahmen von Chemsex spielen?
Ja, da bin ich ja vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen, ne? Also je entstigmatisierter und je besser Aufklärungen und je breiter gestreut Testmöglichkeiten da sind und umso besser, weil dann eben Harm Reduction auch wirklich gelebt und praktiziert werden kann. Deswegen, da gehört auch die Teil- oder Legalisierung meiner Meinung nach mit dazu, um eben dieses Stigma aus den Köpfen rauszukriegen, dass wenn ein Mensch einmal Drogen nimmt, der dann gleich drogensüchtig ist. Weil das ist das, was eigentlich in der breiten Bevölkerung immer noch in den Köpfen drin ist. Ja? Also wenn einer mal irgendwie ein bisschen kifft oder wenn einer mal irgendwo eine Ecstasy genommen hat, oh Gott, dann ist der ja gleich drogensüchtig. Und da ist halt wichtig, die breite Aufklärung, ja, die breite Bevölkerung, dass man die irgendwie erwischt und denen sagt, hey Leute, es gibt verschiedenste Lebensmodelle und eben nicht nur das heterosexuell normative, brave, ich krieg Kinder und baue mir ein Häuschen-Modell, sondern es gibt eben auch Menschen, die das eben nicht wollen und Menschen, die auch Substanzkonsum leben. Also ich kenne auch durchaus den einen oder anderen, der auch sagt, nee, das ist meine Lebenswelt und ich werde Drogen nehmen, bis ich tot umfalle, sozusagen, aber nicht wegen den Drogen, sondern weil ich dann halt trotzdem alt geworden bin. Und da spielt dann auch wieder diese akzeptierende Haltung, von der wir von vorhin schon wieder geredet haben. Also das sind alles im Prinzip Zahnräder, die ineinander greifen, meiner Meinung nach.
Und du warst ja vorhin sehr offen gegenüber deiner eigenen Gesundheit und dass du da auch dich mit HIV und Hepatitis infiziert hattest. Inwiefern werden denn Testungen im Setting von Chemsex vielleicht auch auf Partys, sei es jetzt privat oder öffentlich, Tests durchgeführt? Also gibt es sozusagen die Möglichkeit, ich komme rein und muss erstmal ein negatives, 2 Tage altes Testergebnis vorlegen? Ist sowas realistisch? Wird sowas umgesetzt?
Nee, also das habe ich noch nicht erlebt. Das, was ich seit ein paar Jahren so langsam mit rein schleicht, sage ich jetzt mal, ist das, wenn man sich mit ein oder mehreren Personen trifft und es im Vorfeld eben noch nicht geklärt hat, dass man dann vielleicht mal anspricht, hey du, ich bin positiv oder ich bin negativ oder ich nehme PrEP oder dies oder jenes. Also das passiert mittlerweile schon, aber halt auch nicht immer. Ja, und das, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Je mehr ich mich mit dem Thema und mit allem, was dazugehört, beschäftigt habe, umso besser bin ich selber aufgestellt. Und wenn ich mit jemandem Neuen persönlich sozusagen mich treffe, dann sind es auch Fragen, die ich stelle, wo ich sage, okay, bist du positiv, bist du nicht positiv? Wenn du es nicht bist, nimmst du die PrEP oder ja oder nein? Wann warst du das letzte Mal beim Test? Beziehungsweise lässt du dich überhaupt testen? Das sind so Standardfragen, die sind zwar erstmal ein Abtörner, aber meiner Meinung nach dann eigentlich trotzdem mehr Sicherheit bieten und mehr Freiheit bieten, weil wenn das alles vom Tisch ist, dann ja, dann kann man loslegen oder eben auch gleich am Anfang entscheiden, zu sagen so, oh nee, du, das ist dann doch nicht meins, dann gehe ich jetzt lieber wieder. Was meiner Meinung nach immer noch die bessere Variante ist, als der Session dann irgendwo das Thema vielleicht doch irgendwie aufkommt und dann jemand Panik ergriffen seine Sachen nimmt und einfach rausrennt. In der eigenverantwortlichen Kommunikation liegt, dass man das vielleicht gleich am Anfang irgendwie macht oder bevor man sich eben vielleicht auch sogar trifft, irgendwie das im Chat, wenn man das im Chat macht, irgendwie zu machen. Wo es natürlich weniger praktiziert ist, ist in Sexclubs, ja. Also, wenn man sich da begegnet, da fragt man nicht erstmal, hey du, so, was ist los? Genau, aber ja, also das ist definitiv eine Sache, die wird nicht von jedem, aber von den einen oder anderen doch gelebt. Und wenn man das eigenverantwortlich eben übernimmt und das dann immer gleich macht, dann ist das natürlich eigentlich eine gute Sache.
Okay, an der Stelle würde ich nochmal für unsere HörerInnen fragen, was genau bedeutet denn PrEP?
PrEP ist die Präexpositionsprophylaxe. Das heißt, die Medizin ist ja heutzutage so weit, dass sie nicht nur HIV gut behandeln kann, dass man ein normales Leben wie jeder andere haben kann, sondern dass auch Menschen, die HIV-negativ sind, ungeschützten Geschlechtsverkehr haben können. Sprich, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja? Also ein HIV-positiver, der seine Medikamente nimmt und nachweislich unter der Nachweisgrenze ist, ist nicht ansteckend. Da bräuchte der Sexualpartner, der HIV-negativ ist, eigentlich gar keine Medikamente. Ja? So, wenn dieser HIV-negative Sexualpartner aber trotzdem auf der sicheren Seite sein möchte, dann kann er zu einer Schwerpunktpraxis gehen, das sind Praxen, infektiologische Praxen, die eben auf HIV-Medikation spezialisiert sind. Die sind natürlich in den Ballungszentren relativ gut vertreten. Je ländlicher es wird, umso schwieriger wird, solche Praxen zu finden. Aber in diesen Praxen kann man eben auch sich testen. Also das ist dann auch erstmal ein Prozess von circa 12 Wochen, also 3 Monaten. Sprich, man wird erstmal getestet, ob man HIV-positiv ist oder nicht und muss dann nochmal einen zweiten Test machen, weil der erste Test sozusagen nur eine Aussage über ein Zeitfenster, was schon vergangen ist, macht. Und wenn diese beiden Tests dann negativ sind, dann kann man ein Medikament bekommen, was eben auch HIV-positive Menschen bekommen. Allerdings kriegen die meistens einen Cocktail aus 2, 3 Medikamenten. Der HIV-negative Mensch bekommt dann nur ein Medikament und dieses Medikament schützt einen vor einer HIV-Infektion. Die muss man aber auch nach bestimmten Schemata einnehmen. Gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Das erklärt einem aber der Arzt dann da sozusagen genau. Aber da kann man sich zumindest vor HIV schützen. Vielleicht auch nochmal so kurz erwähnt, Hepatitis C ist mittlerweile auch heilbar, was es ja ganz lange nicht war. Da gibt es mittlerweile auch Medikamente dafür, aber auch da ist die Ethikgeschichte meiner Meinung nach noch ausbaufähig, weil man meistens nach festgestellter Infektion immer erstmal 6 Monate warten muss, bis man die Medikamente überhaupt bekommt.
Ich stelle mir die Frage, weil du ja gerade eben selber nochmal drauf eingegangen bist, dass ja das jetzt auch erstmal das HIV betrifft, dass damit eine risikoärmere Möglichkeit besteht, miteinander ungeschützt Sex zu haben. Das betrifft ja beispielsweise dann aber Hepatitis nicht. Nein. Da denken wir jetzt gleich, also ich jetzt gleich, in unserer Suchtberatungsstelle werden auch Kondome mit ausgegeben, auch in der AIDS-Hilfe. Ist das irgendwie unter der Community ein Thema, Kondome zu verwenden? Gibt es da innerhalb der praktizierenden Vorurteile? Wird es als unangenehmer wahrgenommen oder ist es etwas, was tatsächlich vielleicht auch ausliegt, was genommen werden kann, um einen größeren Schutzrahmen zu bieten? Das wirkt erstmal für mich als das in Anführungsstrichen einfachste Mittel, um sich zu schützen.
Im Generellen kann ich sagen, gerade seitdem es die PrEP jetzt eben gibt, die gibt es jetzt, glaube ich, auch schon seit 2018 offiziell oder 19 auf Rezept sozusagen auch. Ja, also da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wer eine PrEP möchte, sollte beim Arzt eben angeben, dass er zur Risikogruppe gehört, sprich, dass er halt entweder Substanzen konsumiert, dass er sehr viele wechselnde Sexualpartner hat, etc. pp., dass es sozusagen auch eine Indikation dafür gibt, dieses Medikament zu verschreiben. Seitdem die PrEP wirklich auch offiziell und auf Rezept man bekommen kann, ist es eigentlich so, dass sich die Kondome aus dem ja, also gerade was die MSM, also Männer, die Sex mit Männern Bereich haben, ziemlich rausgeflogen ist. Ja, also es gibt immer mal wieder den einen oder den anderen, der trotzdem gerne Kondome nutzen möchte, weil diese Kondome schützen natürlich immer noch vor den anderen Sekundärinfektionen, also sprich Tripper, Gonorrhoe, Chlamydien und sowas, da schützen sie immer noch davor, da schützt die PrEP eben nicht davor, die schützt nur vor HIV, aber die Leute, die PrEP nehmen, müssen, ich glaube sogar auch einmal im Quartal, dann zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen, was dafür ist, dass sogenannte Infektionsketten unterbrochen werden. Und da zeigen die Statistiken zum Beispiel, dass das wirkt und dass eigentlich die Infektionszahlen abnehmen, weil dadurch, dass die Leute jetzt die PrEP nehmen und regelmäßig zum Testen gehen, viel mehr Leute überhaupt entdeckt werden, dass sie eine sexuell übertragbare Krankheit haben und dadurch auch viel mehr Leute behandelt werden, wodurch im Allgemeinen sozusagen die Infektionszahlen runtergehen. Und das ist im Prinzip auch die Vorangehensweise, warum man dann gesagt hat, warum man PrEP jetzt auch wirklich zulässt, weil es eben unterstützend ist, diese Infektionen zu minimieren. Wie gesagt, seitdem es diese gibt, werden kaum mehr Kondome benutzt.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bekomme dieses Medikament, obwohl ich noch keine Krankheit habe. Also einfach, weil ich mich in diesem Raum bewege und da eine potenzielle Ansteckungsgefahr besteht.
Genau, es besteht eine potenzielle Ansteckungsgefahr. Außerdem, weil nicht jeder Mensch mit jedem Menschen, mit dem man Sex hat, eben in diese Kommunikation geht, die ich vorhin schon erwähnt habe, von wegen, bist du positiv oder böse. Das passiert ja nicht immer bei jedem. Und um da dann eben sich vor HIV zu schützen, kann man dieses Medikament bekommen und wird aber peripher sozusagen auch noch weiterhin geschützt, weil um dieses Medikament dauerhaft zu bekommen, muss man halt einmal im Quartal zum Testen gehen und da werden dann eben STIs, also sexuell übertragbare Krankheiten, auch gecheckt mit dem mit den allgemeinen Blutwerten. Denn die Blutwerte werden deswegen überprüft. Diese Medikamente werden über die Niere oder über die Leber abgebaut und dann müssen sozusagen, deswegen wird dann einmal im Quartal diese Werte geprüft, ob sich da irgendwas verändert. Solange das in Ordnung ist, dann kriegt man das Medikament auch weiter. Es gibt manche, also ganz wenige Fälle, bei denen es dann halt die Niere angreift dann oder die Leber und dann da halt zu Entzündungen führt und dann kann man das Medikament wahrscheinlich erstmal nicht mehr weiternehmen, weil man dann halt riskiert, dass man da Organschäden davon trägt. Aber das ist sehr, 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 sehr selten.
Ja, wie es immer bei Medikamenten sein kann, dass dass die meisten es vertragen und dann gibt es einen geringen Teil, der es leider nicht verträgt, ja.
Ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar würde mich mal sehr interessieren, inwieweit sich Chemsex in den letzten Jahren entwickelt hat und auch dessen Relevanz. Ich denke da gerade zum Beispiel an soziale Netzwerke oder auch Online-Dating, was in den letzten Jahren ja immer populärer wurde. Vielleicht kannst du uns dazu noch was erzählen.
Ja, da sind wir wieder so ein bisschen in der Entwicklung und in der Geschichte von Chemsex. Wie gesagt, der Begriff kam irgendwann 18, 17 irgendwie oder 16 irgendwie auf. Für mich ist zum Beispiel Chemsex auch, wenn ich, also oder für mich war Chemsex auch ganz lange Zeit, ich gehe in den Club, ich gehe tanzen, ich nehme Ecstasy, ich habe Spaß und schleppe jemanden ab und bin ja dann, wenn ich nach Hause gehe, immer noch auf der Substanz. Und das war ja dann schon Chemsex. So, ja, das war sozusagen das. Das waren aber auch noch Zeiten, wo andere Substanzen konsumiert worden sind. Und da unterscheide ich ganz gerne unter sogenannten sozialen Drogen und Ego-Drogen. Zu den sozialen Drogen zählen für mich sozusagen alle Drogen, die die Interaktion miteinander fördern. Da gehört Ecstasy dazu, die als auch als die allgemeine, wir haben uns alle lieb, Droge bekannt ist. Da gehört aber auch Kiffen dazu, da gehört Koksen dazu, also die berühmte Kokolores oder der Sprechdurchfall, die man dann hat, wenn man, ne, wenn man kokst und miteinander interagiert. Auch wenn Koks das Ego pusht, sage ich jetzt mal, bei dem einen oder anderen. Und da kamen dann jetzt aber in den letzten Jahren eben andere Substanzen dazu, wie Crystal Meth, GHB, die eben nicht diese soziale Interaktion fördern, sondern eigentlich sehr viel mehr den Trieb. Und der Trieb ist halt sehr ans Ego gebunden. Ja, und dadurch dann eben gar nicht so sehr darauf geachtet wird, wie geht's dem anderen, was will der andere, sondern eher das ausgelebt wird, was ich will. Allerdings machen die Drogen, also gerade Crystal Meth, fördert auch die Passivität, weil viele, ja, die Sex haben, die vorher eigentlich nur top, also aktive Personen waren, dann auf einmal zu passiven Personen werden. Also da passiert auch ganz viel. Und das hat sich natürlich verändert. Und das merkt man teilweise auch in den Clubs, weil diese Substanz, weil früher in den Clubs wurde halt viel Ecstasy und Speed und solche Sachen genommen. Heute nehmen die Leute da auch GHB und Crystal Meth. Also GHB, um es kurz zu sagen, sind auch bekannt als unter K.O.-Tropfen oder Liquid Ecstasy, die eben bei einem Überkonsum eben auch gefährlich sein können. Und gerade GHB macht, ich finde, es macht die Leute so hibbelig zum Beispiel. Ja? Also wenn ich in einem Club bin, ich kann euch ganz konkret sagen, der nimmt GHB, der nimmt Crystal Meth, der ist auf Ecstasy und der kifft. Auch aufgrund der Erfahrungen, die ich natürlich in meinem Leben gemacht habe. Und das ändert sich und mit diesem Ändern der Substanzen verändert sich natürlich auch das Verhalten und die Art und Weise, wie Sex und Kommunikation praktiziert wird.
Ja, das war auf jeden Fall eine total umfangreiche, ein ganz umfangreiches Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich bin ganz beeindruckt davon, wie authentisch du das mit uns hier heute gemacht hast. Gibt es denn noch was, Noah, ich gucke dich an oder auch Prakash, dich kann ich nicht angucken, aber gefühlt gucke ich dich an. Gibt es noch was, was vielleicht noch gesagt werden sollte, was noch an Fragen da ist, Noah? Gibt es noch irgendwie, also ich, von meiner Seite haben wir, glaube ich, ein sehr umfangreiches Bild jetzt aufgemacht, sind in den Bereich reingegangen, der ja schon nicht ganz so bekannt ist. Ich glaube, vielen HörerInnen war das gar kein Begriff. Gibt es noch was du hinzufügen möchtest, Prakash?
Ja, ich glaube, zwei Dinge ist sozusagen nochmal wichtig zu erwähnen. Ich hatte vorhin schon gesagt, irgendwie, ne, informiert euch, versucht so viel Informationen zu kriegen. Ich habe euch schon gesagt, dass das kleine 1x1 des Substanzkonsum ist Drug Set Setting. Wie gesagt, Drug ist dieses Substanzen. Welche Substanzen gibt es? Da gibt es, wie gesagt, auch bei ganz vielen Präventionsangeboten gibt es eben so eine, ich sag jetzt mal, Substanzlehre, ja, wo man dann eben sagen, erfahren kann, was gibt es, wie wirkt es, was sind die Gefahren, was sind die Benefits davon, etc. pp. Set und Setting hatte ich auch vorhin schon ganz kurz nochmal erwähnt. Das ist dann eben dieses Set, da gehört auch die psychologische und die physiologische Konstitution dazu. Und das Setting habe ich ja vorhin auch mit lokal und sozial erklärt. Was vielleicht da weiterführend, was die Substanzen und sowas noch angeht, ist, es gibt ja auch einen sogenannten Mischkonsum. Und auch da gibt es Tabellen dafür, welche Substanzen miteinander kombiniert werden können oder eben nicht kombiniert werden sollten, weil manche Kombinationen eben auch sehr gefährlich sein können. Also sowas wie GHB und Alkohol zum Beispiel. Viele sagen, dass man zum Beispiel mit Viagra und Poppers nicht zusammenarbeiten soll oder kann. Das hat ja, Hintergründe. Man muss natürlich auch immer ein bisschen gucken, sich herantasten an diese ganzen Geschichten. Aber da, wie gesagt, es gibt Tabellen für Interaktionen mit Mischkonsum. Das ist, glaube ich, auch noch so eine wichtige Art und Weise. Und dann vielleicht auch, wie Drogen konsumiert werden können, Konsumformen. Also ob man das jetzt eben durch die Nase zieht, ob man es raucht, ob man es schluckt oder ob man sich in irgendeiner Art und Weise spritzt. Und was da dann eben auch der Safer Use ist sozusagen. Also da gibt es auch Safer Use Strategien, ne? Also gerade wenn es um Spritzen geht, man sollte nie Spritzen teilen, immer steril arbeiten.
Ja, oder wofür wir auch immer werben, was aber nicht so gut angenommen wird, ist, dass man ja auch durch den Anus Substanzen aufnehmen kann und dadurch halt das Intravenöse nicht bedient, was zu weniger Infektionen und dergleichen führt. Da haben wir auch tolle Anschauungsmaterialien von der AIDS-Hilfe. Das wäre auch noch ein Weg, um safer use zu praktizieren.
Vielen Dank. Ich denke, das waren auch ganz wichtige Sachen, die du jetzt zuletzt nochmal gesagt hast. Ich denke, du hast einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Vielen Dank, dass wir dich interviewen durften. Und vielen Dank auch für den ehrlichen Einblick in deine Erfahrung und dein Leben.
Ja, gerne doch.
Das empfinde ich auch so, Prakash. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Die HörerInnen haben es nicht mitbekommen, aber wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten. Und trotzdem hast du dich dem gestellt und gesagt, dass du das weiter mit uns hier machst. Vielen, vielen Dank dafür.
Dankeschön. Sonnige Grüße nach Berlin.
Ja.
So, dann Grüße zurück nach Halle.